Schöner denken.
Sergeant, fragen Sie die üblichen Verdächtigen.
Herzlich willkommen, Sie hören Schöner denken. Die üblichen Verdächtigen kommen aus Equalizer 2. Die Geschichte wird weitererzählt. Die Geschichte des einsamen Ex-Irgendwas, sag ich mal, der Gelegenheitsbekanntschaften in Not hilft. Im ersten Teil war er noch Mitarbeiter in einem Baumarkt. Jetzt ist er, wenn er arbeitet, sowas wie ein Uber-Fahrer, auch wenn die Firma anders heißt im Film. Und Denzel Washington in einem Film von Anthony Foucault. Tom, wie hat er dir gefallen?
Ein zweiter Teil. Also es hat mir viel mehr Spaß gemacht, die Figur, die war mysteriöser angelegt im ersten Teil. Es hat mir viel mehr Spaß gemacht, die Figur zu entdecken, warum er da sitzt in diesen und nicht schlafen kann und diese Bücher liest und sich das alles so ein bisschen mehr entfaltet. Und dann ist es jetzt ein zweiter Teil. Du sagst es richtig, die Geschichte wird weitererzählt, aber der große Überraschungswert ist nicht mehr da. Es ist, sagen wir mal, routiniertes Erzählen auf durchaus ansehnlichem Niveau, mehr aber auch nicht. Und ganz besonders, also es ging auch, ich konnte mich mit dem Erzähltempo auch ganz gut anfreunden, das so ein bisschen verschleppt und dann da noch einen kennengelernt und da noch einen gerettet vor irgendwelchen bösen Buben. Aber als dann die Nummer auf dieser Insel kommt, wo er in die Heimat zurückkehrt, dieser war für mein Gefühl wahnsinnig aufgeblasene Showdown, das war ein echter Abturner zum Ende. Es war keine, also wir haben den Showdown vielleicht im Baumarkt noch so ein bisschen im Hinterkopf, was er sich für schöne Dinge hat einfallen lassen, was man so mit einer Nagelpistole machen kann und anderen Gerätschaften aus dem Baumarkt. Also das ist so kreativer Einfallsreichtum um die Ecke bringen, der fehlte hier etwas. Im Gegenteil, es war dann auch streckenweise recht drastisch. Ich muss nicht unbedingt raushängendes Gedärm. Sorry, Leute, der Spoiler muss fallen. Kann sich jeder darauf einrichten, ob er das braucht oder nicht. Also ich muss das nicht unbedingt haben. Von daher, er hatte seine trockenen Momente, aber unterm Strich bin ich nicht rundum zufrieden.
Also die Geschichte, die er erzählt, ist auch sehr, sehr klassisch. Wir lernen ja im ersten Teil kennen, dass er eine Freundin hat, also eine gute alte Freundin aus Berufszeiten, sagen wir mal so. Und das ist ja eine der wenigen Bezugspersonen, die ihm überhaupt bleibt. Und wie im Trailer schon geklärt, deswegen können wir es sagen, ohne zu spoilern, wird sie getötet und er ist also jetzt auf einer Rachemission. Also es geht jetzt da gar nicht darum, jemanden zu beschützen, sondern er ist in einer Rachemission und parallel lernt er einen jungen Mann kennen, den er versucht, auf den richtigen Weg zu bringen. Also das sind dann tatsächlich dann so, sagen wir mal, Drehbuchmodule aus dem Genre, die dann mehr oder weniger passend ineinander geschoben werden. Das nur mal so zwischendurch, weil ich die Handlung nicht zusammengefasst habe. Mir ist aber klar geworden, dass die Handlung so austauschbar ist und so erwartbar. Aber er versucht, den Bogen zu schließen. Also die offenen Fragen sind halt im ersten Teil und da können sie auch sehr charmant wirken. Und jetzt ging es eigentlich darum, einen zweiten und letzten Teil, glaube ich, zu präsentieren, der die Geschichte zu Ende erzählt. Und das ist natürlich dann nicht die Episode der offenen Fragen und der charmanten Geheimnisse. Harald.
Ja, im Gegensatz zum ersten Teil hat er natürlich ein bisschen abgeflacht für mich. Der Showdown, wie Tom schon gesagt hat, zum einen war die Synchro total schlecht. Also was die da fabriziert haben, ich weiß es nicht. Im Original muss es wahrscheinlich ein bisschen besser anhören, aber auch sonst so das letzte Drittel. Was schön war, war der Dreh im Sturm. Also muss wirklich gestürmt haben, wenn ich es so richtig sehe. Und da muss ziemlich, oder auch vielleicht war es so diese Visual Effects, die da reinkamen. Beides wahrscheinlich. Nichtsdestotrotz, ich fand ein bisschen Sozialdrama, ein kleines bisschen. Eine Liebesgeschichte würde ich jetzt nicht sagen, aber ich würde sagen, eine ziemlich lange Geschichte vom Zweiten Weltkrieg, ohne viel zu spoilern. Und ansonsten, Denzel Washington spielt halt das, was er gut kann. Ist einfach ein schöner Schauspieler, ein guter Schauspieler.
Wobei mir aufgefallen ist, dass er zwischen dem Equalizer und dem Equalizer 2 auch gealtert ist. Also nicht, dass das jetzt nicht immer noch, dass er das nicht immer noch überzeugend macht, aber es war auch sichtbar.
Ja, Hände, Tränensäcke, ne? Hände und Tränensäcke. Also gerade, das war eine Einstellung, wo er wechselt ja gerne mit dem Ring immer so als Erinnerung an seine Frau hin und her, und da hat man schon gesehen an den Händen. Da ist er doch schon recht faltig, und er hat, je nachdem wie er guckt, ne, wenn der böse Blick war also eher von Tränensäcken geprägt.
Johanna hat jetzt den ersten Teil nicht gesehen und du bist jetzt sozusagen in den Equalizer 2 reingestolpert. Also dir ist ja praktisch der erste als Einführung des Helden jetzt völlig entgangen. Bist du zurechtgekommen?
Ja, also ich muss zugeben, der Film, der hat mich ein bisschen verwirrt. Jetzt nicht plotmäßig von der Handlung, überhaupt kein Problem, der Handlung zu folgen. Aber ich habe doch große Teile des Films versucht, damit zu verstehen, wer denn unsere Hauptfigur ist und was ihn antreibt. Hat er einen Moralkodex? Warum macht er das? Und ich habe gehofft, der Film gibt mir da vielleicht noch irgendwelche Antworten. Hat der Film mir nicht richtig gegeben. Ich habe eigentlich nur dieses Rachemotiv dann bekommen letztendlich, was in dem Film dann rechtfertigen soll, warum er auch allerhand Leute irgendwie dann um die Ecke bringt und tötet. Und dann muss ich sagen, ich habe grundsätzlich immer ein Problem mit diesem Rachemotiv und Rachefilm, ja, weil das nur irgendwie so ein billiger Plottrick ist, meiner Meinung nach, um irgendwie zu rechtfertigen, dass der Held halt auch allerhand von Gräueltaten verüben darf, ohne dass er den Zuschauer auf seiner Seite verliert. Mich verliert der Film dann immer, ehrlich gesagt. Und ich habe dann zum Schluss keinen großen Unterschied auch gesehen, ehrlich gesagt, zwischen ihm und seinen Widersachern, die er hat. Letztendlich waren es wohl alle Männer, die gelernt haben, ihre Probleme nur mit Gewalt zu lösen. Und da habe ich irgendwann, verliere ich da auch die Geduld, mir das anzugucken und dann zu denken, ja, du, ich freue mich dann, wenn du es geschafft hast. Und wenn der Film dann noch kommt und ihn zum Schluss als Superhelden darstellt, dann denke ich mir so, nee, sehe ich nicht. Also da bin ich draußen ein bisschen.
Es ist tatsächlich so, im ersten unterstellt man ihm eine gewisse Tiefe. Da ist auch übrigens die Motivlage völlig klar, weil da gibt es Damen, die würden umgebracht werden, wenn er nicht einschreitet. Und er beschützt im ersten Teil. Und das ist hier eine ganz...
Da gibt es auch einen lupenreinen Bösewicht. Du erinnerst dich an dieses grandiose Blickduell. Also sagen wir mal, die Atmosphäre und die Stimmigkeit in der Person war im ersten Teil viel stärker gegeben. Und jetzt der Schurke im zweiten Teil war ja, das war ja telegrafiert mit Voranmeldung, sag ich mal. Du sagst immer, du brauchst bis zur letzten Sekunde, bis du raffst, wer es war. Ich glaube, du hast es auch gespannt nach 10 Minuten. Ja, es konnte nur der sein. Also, okay, gut. Also ich würde vielleicht noch ein gutes Haar lassen. Mir hat die Musik sehr gut gefallen. Harry Gregson-Williams mit diesem sparsamen, flächigen Einsatz von so ein bisschen Instrumentalelektronik und so harten Rockriffs, das fand ich immer schon ganz attraktiv, hat mir jetzt auch gut gefallen. Ist zwar sehr geschmäcklerisch, aber das hat so ein bisschen mich auch über die Leerstellen weggetragen. Ja.
Ich würde mal sagen, das ist ein Genre, wenn das sich nicht mit was Besonderem füllt, dass es sehr schnell eine B-Kategorie ist. Und der erste Equalizer, der hatte noch so viel besondere Elemente, dass er halt noch in der A-Liga gespielt hat. Und ich glaube, dass der zweite gerade nicht mehr originell genug ist, um noch in der A-Liga zu spielen, obwohl er immer noch von Antoine Fuqua ist und mit Denzel Washington immer noch in der Hauptrolle besetzt ist, sind sozusagen Originalteile. Die Wirkung ist aber nicht mehr die gleiche. Und es gibt wirklich ein paar Schwachpunkte. Ich vergleiche immer mit Haywire von Soderbergh, der sich mit seinem Drehbuch und den Texten und dem ganzen Aufbau und der Dramaturgie jenseits von sehr guten Bildern sehr viel Gedanken gemacht hat. Der hat zum Beispiel ein perfektes Ende gefunden, der hat einen perfekten Anfang gefunden. Hier ist es so, dass diese ganze Geschichte, wir können sie sagen, ohne zu spoilern, weil sie sinnlos davor gestellt ist, gibt es eine Szene in einem türkischen Zug, die ist total kitschig und klischeeartig inszeniert, weil das so ein bisschen Art Orient Express ist, wie sich Amerikaner einen Zug heutzutage in der Türkei vorstellen. Es ist lächerlich, aber die ganze Szene ist völlig unnötig. Der Film hätte nach dieser Szene anfangen sollen. Der Film wird schlechter und billiger dadurch. Und es gibt eine Szene am Ende, wo zwei Männer in einem Haus am Strand durch eine Fensterscheibe gucken. Und wenn da der jüngere Mann gesagt hätte, das Haus könnte einen Anstrich vertragen, dann wäre das ein Ende gewesen und dann hätte ich schwarz gezogen. Es ist aber dann nicht so. Es kommen dann noch so ein paar kitschige Nachklapper, um den Film so zu Ende zu bringen. Es ist ein bisschen so, als hätten die Produzenten Anfang und Ende des Films geschrieben. Und das sind so Sachen, das gehört zu den Elementen, die ihn rauswirft aus der A-Liga sozusagen. Also wenn man sowas gucken will und will aber wirklich auch was gucken, was es auch wert ist, dann den Equalizer nehmen und vielleicht den Equalizer 2 lassen, dann lieber vielleicht den ersten John Wick nochmal gucken, der ja auch die Herausforderung dann auch versucht hat zu bewältigen. Im zweiten Teil, der aber auch nicht mehr so geheimnisvoll und interessant ist wie der erste Teil. Und jetzt machen sie einen dritten.
Dritter Teil und eine Serie, so wie es aussieht.
Also es ist immer so ein bisschen problematisch, weiter zu erzählen. Und das hat in diesem Business manchmal geklappt und oft auch nicht. Hier... Weiß nicht. Und vor allen Dingen ist mir aufgefallen, Fukua macht am Anfang so ein paar klassische Tony Scott-Einstellungen. Und dann dachte ich mir, okay, ja, der Blick über die... so eine Skyline von Boston im Halbsonnenuntergang. So, das war eine absolute Tony Scott-Einstellung. Aber dann habe ich mich schon drauf gefreut. Egal, was in dem Film passiert, ich werde diese Bilder kriegen. Aber das war dem dann absolut nicht so. Es war viel handwerklich solide runtergedreht. Aber diese Einstellungen, dass man wie bei, also ich gebe mal ein Beispiel von Tony Scott, Déjà-vu, egal ob einem der Film gefällt oder nicht, man kann ihn fünfmal gucken und sich immer noch über die Perfektion und die Ästhetik dieser Inszenierung total freuen, wie ein kleines Kind. Also das war hier auch nicht der Fall.
Ja? Teil waren, wie du gesagt hast, viel mehr solche Einstellungen zu finden. Deswegen, ich weiß nicht, ob er ein bisschen länger geworden ist dadurch, aber er war einfach schöner, weil die Einstellungen waren einfach klasse.
Er hat auch ein paar ikonische Bilder, weil wir erinnern uns alle noch aus dem ersten Teil, wie er den Hammer sauber macht und zurückhängt im Baumarkt in den, in den Halter. Und das ist halt, solche Bilder gibt es hier nicht. Also da fehlt die, da lacht Johanna.
Gut. Männer und Hämmer, weißt du, das ist so eine Nummer hier, nicht erst seit Marvel.
Also, ja, das war ja auch ein Baumarktfilm, ich meine, was soll man da noch sagen?
Eigentlich haben wir erwartet, es kommt danach noch ein Trailer für Obi, aber okay.
Ja. Ja, übrigens, also er war ja Liftfahrer, ja, das ist ja tatsächlich ein Unternehmen, was es auch gibt. Ah, okay. Und ich dachte schon die ganze Zeit, oh Gott, die haben so viel Geld dafür gezahlt, dass die da jetzt Lift einblenden und immer die Lift-App hier bewerben. Also es war nicht sozusagen ein erfundenes Unternehmen, sondern tatsächlich ein Konkurrent von Uber in den USA. Ja.
Das ist natürlich eine Szene, die sehr auf dem Punkt ist, in der das auch, die auch für den Trailer eingesetzt wurde, wo ich das Gefühl hatte, sie ist im Drehbuch geschrieben worden, damit man sie im Trailer zeigen kann. Also, womit ich sagen möchte, der Film wirkt an vielen Stellen kalkuliert, aus Modulen zusammengesetzt, was vielleicht zum Teil für den ersten auch galt, wo man es aber während der Film lief nicht gemerkt hat. Ja. Also nicht, dass er einen nicht unterhält, während der Film läuft, man kann den schon mal weggucken, aber dann halt auch nicht mehr. Das wäre unsere erste Einschätzung, oder?
Ja.
Dann gehen wir doch mal rund um die Punkte. Tom.
5 Punkte.
6 Punkte.
4 Punkte.
Ich gebe ihm auch so 4 nicht gefundene Patronenhülsen in dem Fall. Was übrigens eine der wenigen starken Szenen war, Versuch der Rekonstruktion eines Todes oder eines fingierten Morders. Das gehörte noch zu den besseren Elementen.
Schauspielerisch eine ganz, ganz grandiose Geschichte. Ne? Ja, wie er das sparsam macht und dann tatsächlich der Regisseur noch die Visualisierung obendrauf setzt, die ich gar nicht gebraucht hätte. Aber schauspielerisch ganz toll.
Aber uns hat definitiv der Bösewicht aus dem ersten Teil gefehlt.
Ja.
Also wenn ich mich da erinnere, wie das eine Mädchen zu Tode kommt durch diesen Bösewicht, sind auch so Bilder, die einem dann noch im Kopf bleiben, was ein bisschen für den ersten Teil spricht. Wie auch immer, dieser Podcast steht unter Creative Commons. Ihr wisst, was das bedeutet. Und schaltet wieder ein. Nächste Woche werden wir wieder für euch und für uns ins Kino gehen. Tschüss.